unter der Dusche stand, da habe ich mich daran erinnert, vor 29 Jahren. Vor 29 Jahren habe ich hier ein Praktikum gemacht. Hier im Sängerwald, vielleicht der eine oder andere kann sich noch daran erinnern. Vor 29 Jahren war ich hier ein halbes Jahr in der Gemeinde. Und da war ich 29 Jahre jünger. 2 Jahre war ich schon in Albanien gewesen. Und in Albanien habe ich dann meine Frau kennengelernt. Also damals war sie noch nicht meine Frau. Aber das hat dann dazu geführt, dass ich in diese Gegend gekommen bin und dann eben auch im Sängerwald gewesen bin. So ist das ein bisschen gelaufen, genau. Und ja, die Jahre sind vorbeigegangen. Und ich habe gedacht, eigentlich seid ihr richtige Helden. Helden Gottes hier im Sängerwald. Und ihr habt einen Auftrag und seid treu, habt euch investiert in das Reich Gottes. Und über Helden werde ich noch später noch ein bisschen mehr sprechen. Wir wollen anfangen, kurz ein bisschen mit ein paar Bildern und dazu gebe ich es weiter meiner Frau.
Wir haben ein paar Bilder rausgesucht von Albanien. In der Zwischenzeit, ich habe auch heute früh nachgedacht, es waren ungefähr schon 20 Jahre mit Unterbrechungen, wo wir in Albanien sind. Und das ist wirklich ein Vorrecht und auch Gnade und wirklich ein super Geschenk für uns. Vielleicht noch mal kurz. Einfach kurz, damit jeder weiß, wo Albanien ist. Ich habe mal da so dieses rot umkreiste, da ist Albanien. Hier sieht man es noch ein bisschen besser, umgeben von Montenegro, Kosovo, Nordmazedonien und Griechenland und dann am Adriatischen Meer. Also, damit ihr wisst, wo ihr hinfliegt, wenn ihr mal uns besuchen kommt. Genau. Okay, hier wäre unsere Stadt, das ist Bogradec, wo wir wohnen. Diese Stadt hat vor Anfang der 90er Jahre, wie wir am Anfang runterkamen, nicht so ausgeschaut. Aber das ist so der Blick der letzten Jahre, den man hat, wenn man auf den Hausberg geht. Das ist ein großes Ausmaß und es ist eine richtig schöne Stadt. Genau, hier sieht man es noch ein bisschen weiter. Wir sind da liegen am Ochridsee und oben, das sind dann diese hohen Berge, die uns umgeben. Und da sieht man dann auch schon, die gehören auch teilweise schon zu Nordmazedonien. Das ist der Campus, auf dem wir leben. Und es ist wirklich ein Wunder für uns. Wir wohnen da mittendrin. Kannst du noch mal zurück? Oder geht es? Wir wohnen hier mittendrin im Campus und es ist für uns wie ein Wunder, dass wir dort leben, weil das, was dort entstanden ist an Schule, also ich kann mal kurz noch sagen, das sind die beiden Schulen, das ist das Gästehaus, wenn Gäste zu uns kommen, da wohnt die Familie Geiger drinnen, hier ist das Sozialdienst und hier so die Administration. Das ist unsere Turnhalle, das ist einfach ein Zelt mit einem Kunstrasen und hier ist noch ein Sportplatz für die Schule. Das ist nochmal eine andere Ansicht von unserem Campus, auf dem wir leben. Und hier seht ihr die Amarotan-Schule, die ist am anderen Ende der Stadt. Das ist die Schule für die ärmeren Kinder, die dort untergebracht ist. Genau, unser Auftrag, wie wir 2019 wieder nach Albanien gegangen sind, war unser Auftrag jetzt erstmal, uns um die internationalen Studenten zu kümmern an unserer Uni. Und hier seht ihr mal einen kleinen Ausschnitt. Es waren noch viel, viel mehr gewesen aus unterschiedlichen Nationen. Und wir durften und hatten das Vorrecht, für sie Mama und Papa zu sein. Und es ist richtig schön, weil Mama und Papa hört man ja nicht auf, selbst wenn sie zurück wieder in ihre Länder gehen, bleibt man Mama und Papa. Und es ist toll, immer noch auch jetzt mit einigen von ihnen Kontakt zu haben und regelmäßig zu telefonieren und sie auch begleiten zu dürfen. Und da möchte ich euch jetzt noch einen ganz besonderen Mann vorstellen, das war der Naftali, oder das ist der Naftali. Der Naftali kam aus dem Südsudan, hat sehr viel seines Lebens im Krieg oder in Flüchtlingslagern verbracht und sein Wunsch, wie er kam zu uns, war: Andy, ich möchte so gern kochen und backen lernen. Und da habe ich gesagt, gar kein Problem, dafür sind Eltern auch zuständig, nicht nur für alles andere. Und dann haben wir angefangen, Zimtschnecken und Weihnachtsplätzchen und alles Mögliche zu backen. Er war zu früh um 7, stand er schon auf der Matte, und zu Abend um 5 ist er wieder nach Hause gegangen mit den ganzen Tellern voll, was wir gekocht und gebacken haben. Und der Naftali ist jetzt wieder zurück in den Südsudan, und er hat die Rezepte mitgenommen und hat dort im Flüchtlingslager, hat er angefangen, Zimtschnecken zu backen. Und die Zimtschnecken haben dann anderen Frauen aus dem Flüchtlingslager Zimtschneckenbacken beigebracht, und die haben jetzt ein kleines Business draus gemacht und können so ein bisschen ihren Unterhalt bestreiten, indem sie einfach Zimtschnecken backen und die für andere Leute machen. Das finde ich so richtig toll. Das ist der Naftali. Und das ist der Alfred, das war einer unser letzter Student, der kommt aus Tansania, genau, und er hat geliebt, also Grillen war sein Ding. Also das fand er total spannend, mit dem Jean-Paul zu grillen, vor allem Grillbrot, das fand er total super, und da war er richtig begeistert. Aber was er auch noch lernen wollte, war, er wollte Nähmaschinen nähen lernen, dann, damit er seine Hosen und seine Sachen einfach selber nähen kann, und wenn da Löcher waren, immer mal Löcher drinnen, damit er das selber reparieren kann. Und so haben wir uns einfach hingesetzt und haben miteinander gelernt, wie man näht, neben all den anderen akademischen Sachen, die er auch natürlich gelernt hat. Und dann, das war seine Graduation, also der Abschluss dann im letzten September, und danach ist er zurück nach Tansania gegangen und arbeitet jetzt bei einer Organisation. Genau, ein anderer Bereich, in dem wir täglich sind, ist die Hilfsgüterverteilung. Das war ungefähr vor 3 Wochen. Da haben wir gepackt, oder ich und noch andere zusammen gepackt. Da seht ihr ein bisschen, wie das abläuft. Wir stapeln das alles so in Mehl, Zucker, Öl, Reis, Nudeln. Und es kommt dann in diese Säcke. Und die Säcke benutzen wir bewusst so, weil die Menschen können das dann erstens gut transportieren. Und zweitens, für ihre Ernte, die dann jetzt ja auch kommt, haben sie auch gleich Gefäße, wo sie das den Mais reintun können, die Kartoffeln und so. Also deshalb wird es in diese Säcke, diese recht haltbare Säcke, dann reingepackt. Und dann wird das Ganze in Autos geladen, wird alles vollgepackt, und dann geht's in die Dörfer. Die Straßen sind dann manchmal etwas abenteuerlich, und es ist auch so, dass wir in manche Dörfer gar nicht reinfahren können. Und da laufen die Leute so ungefähr 1,5 bis 2 Stunden, bis wir an diesem Punkt kommen, bis wir noch hinfahren können. Also selbst nicht einmal mehr mit Geländefahrzeugen kommt man da einmal mehr rein, so schlecht sind die Straßen. Ich denke, das ist ein bisschen deutlich. Naja, und dann kommen die und dann laden sie das dann auf ihre Maultiere oder Esel oder Pferde, je nachdem, was sie haben. Manches wird dann auch auf den Schultern einfach getragen. Ich wollte euch einfach noch ein paar Bilder zeigen, ein paar Gesichter, damit ihr seht, welche Menschen das so sind, die in den verschiedenen Dörfern sind, die unsere Hilfe einfach bekommen. Die bekommen sie 4-mal im Jahr, alle 3 Monate. Und auch die Wohnsituationen sind ein bisschen anders als in Deutschland. Ein anderer Bereich, was wir auch machen, ist, dass wir auch die Familien zu Hause, gerade die in der Stadtnähe wohnen, machen auch Hausbesuche. Diese Frau hier, die liegt schon seit Jahren und kann kaum aufstehen. Und die besuchen wir wöchentlich und bringen ihr auch mal Kleider oder Nahrungsmittel, aber machen auch Therapie. Und daraus ist dann auch entstanden, dass andere Frauen gesagt haben, wir würden so viel gerne mehr erfahren. Und so haben wir in der Zwischenzeit in diesem 10 Hauskreise, wo wir genau diese Frauen, die in der Stadtnähe wohnen, einfach einmal im Monat uns miteinander treffen und ihnen neben den Hilfsgütern, die wir ihnen bringen, eben auch geistliche Nahrung geben, wo wir einfach miteinander zusammensitzen, wo sie einfach erzählen dürfen, wo wir beten, wo wir Lieder singen, wo es natürlich auch mal einen deutschen Kuchen gibt. Genau, und einfach sie ihr Leben teilen können mit uns. Und dann 2-mal im Jahr ist auch so ein größeres Treffen, wo ein Teil der Frauen dann einfach kommen, und das ist für sie ein ganz besonderes Fest. Da kochen wir dann immer, und die kriegen also eine Vorspeise, Hauptspeise und einen Kuchen. Und dann zur albanischen Kultur gehört natürlich auch, dass man tanzt und viel Musik gemacht wird, und wir einfach auch dann noch das Wort Gottes weitergeben, mit ihnen beten. Und das sind ganz, ganz fröhliche Zeiten, wo sie einfach auch mal raus aus ihren Familien, raus aus ihren Häusern kommen können und einfach mal was Schönes erleben dürfen. Ein anderer Bereich ist der Werteunterricht, den wir machen. Der Werteunterricht machen wir in der Nehemia-Schule. Das ist unsere Privatschule von der 1. bis zur 9. Klasse und in der Amarotan-Schule. Und da erzählen wir einfach so Sachen wie Mut oder Vergebung oder Wahrheit oder reden über Mobbing oder Angst oder solche Sachen. Und das ist richtig stark. Einfach, wir machen das nicht wie normalen Unterricht, sondern wir machen das sehr anschaulich und es macht total viel Spaß. Die Kinder sind dabei, machen so Spiele, machen Anspiele. Und das Schöne ist auch, vor ungefähr einige Monaten war es dann so gewesen, dass ein kleiner Junge mich in der Pause angesprochen hat und gesagt hat, hey, Andy, kann ich mal mit dir reden? Und da habe ich gesagt, na klar. Und dann sagt er zu mir, du weißt du, ich habe immer so viel Albträume und ich kann nachts überhaupt nicht schlafen. Ich denke, da sind alles mögliche Sachen drinnen. Und dann konnten wir auf eines dieser Themen, die ich im Vorfeld angesprochen hatte, konnten wir darüber drauf eingehen. Ich habe gesagt, kannst du dich noch erinnern? Wir waren doch im Unterricht und haben dir das und das erzählt. Und dann hat er gesagt, hey, das stimmt. Und dann habe ich gesagt, darf ich jetzt noch mal für dich beten? Und dann konnte ich sogar noch mal für den kleinen Jungen beten. Und das war richtig, richtig toll. Oder auch so, wenn wir in der Stadt unterwegs sind, dann kommen die Kinder, wir sitzen irgendwo und auf einmal schreit ein Kind, hey, das ist doch Andy und Pauli, Mama, Papa, kommt mal her, das ist Andy und Pauli, die erzählen uns die und die Sachen. Und das ist richtig schön, wie Gott einfach uns da Türen öffnet, zu den Herzen der Kinder, aber auch dann zu den Eltern, die Eltern kennenlernen dürfen und die Kinder daheim davon erzählen. Also noch ein paar Bilder hier von diesem Werteunterricht. Kann man einfach mal durchlaufen lassen. Genau, und das ist jetzt die Amarotan-Schule. Also das ist beim Eingang und das war so eine Klasse, mit denen wir auch diesen Werteunterricht gemacht haben. Das eine ist ihre Lehrerin. Und ein anderer Bereich sind die Leute von der Suppenküche. Unsere Suppenküche am Anfang, wie wir noch unten waren, Anfang der 90er Jahre, da war es Kinder. Und jetzt in der Zwischenzeit sind es ältere Leute, die auf sehr schlimmen Häusern wohnen oder auf der Straße leben. Und die kommen einmal zu uns und bekommen eine warme Mahlzeit. Und da sieht man einen Teil, die dürfen dort bei der Amarotan-Schule eben essen und da haben wir Geburtstag gefeiert, weil sie hatte Geburtstag und das war auch total schön und es ist einfach so toll und wir nennen sie VIPs, das sind unsere VIPs, weil wir denken, Gott hat sie uns geschenkt und wir dürfen in sie investieren, sie sind uns wirklich wichtig und wir gehen einmal die Woche zu ihnen, erzählen ihnen von Gott, von seiner Liebe und manchmal ist es ganz, ganz lustig, du erzählst alles Mögliche und also das war das Treffen, bevor ich jetzt hier kam, habe ich ihnen über Jesus und das Wasser des Lebens erzählt, der uns das Wasser des Lebens gibt und ich hatte so eine Wasserflasche und habe dann erzählt und erzählt und auf einmal meldet sich eine und sagt, Andy, du und der Pauli, ihr habt heute die gleiche Schuhe an. Dann dachte ich mal, okay, das war jetzt wichtiger, dass wir die gleichen Schuhe anhatten, als über dieses Wasser, das ich gesprochen habe. Aber es ist einfach so. Aber auf der anderen Seite kam sie dann am Schluss zu mir und sagt, gell, Jesus liebt mich. Und da habe ich gesagt, genau, und er hat das Wasser des Lebens für dich. Das ist oft so, es geht total vorbei und das ist nicht so, dass du irgendwelche theologische Sachen da erzählen kannst, aber trotzdem, Gott benutzt es und spricht in ihr Leben hinein. Das ist richtig toll. Und jetzt noch ein kleiner Ausblick, was jetzt gerade läuft. Jetzt laufen einfach Camps und ganz besondere Sachen. Die Kinder haben verschiedene Spiele, wir machen verschiedene Ausflüge. Auch die älteren Damen die Hauskreise haben einen Ausflug gemacht in einen nahegelegten Park. Und die genießen das einfach, dass wir einfach im Sommer auch mal für solche Sachen Zeit haben. Genau, das ist so ein paar Eindrücke von uns gewesen.
Dankeschön. Genau, wir sind sehr gerne da unten in Albanien. Wir machen diesen Dienst sehr gerne. Es freut uns einfach, da in Menschen zu investieren. Und Wenn man zum Beispiel so Gesichter sieht oder Personen sieht, da war einer damals in der Suppenküche, ein Kind damals, kam in die Suppenküche, hat jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommen. Heute ist er der Direktor der Suppen, also der Schule, der Amarotan-Schule. Ja? Und so sieht man, dass Investition von damals aufgegangen ist und Frucht gebracht hat. Und dazu haben viele, viele Menschen beigetragen. Viele, viele Menschen, auch ihr seid Helden Gottes, die ins Reich Gottes investiert haben und immer noch investiert. Ich möchte über Helden sprechen. Und zwar geht es im 2. Samuel Kapitel 23 über Helden. Da steht ein ganzes Verzeichnis von Helden. Ab Vers 8 steht geschrieben, dies ist das Verzeichnis der berühmtesten Offiziere oder Helden des Königs. Und dann kommt eine ganze Liste von Namen und weshalb sie als Helden bezeichnet wurden. Zum Beispiel Ishbaal, ein Nachkomme von Hachmoni, stand an der Spitze von Davids militärischer Führungsriege, die man die drei Helden nannte. Er tötete in einer Schlacht 800 Mann mit seinem Speer und so weiter. Also Heldengeschichten. Ich möchte jetzt aber ab Vers 14 lesen. Und da steht geschrieben, ein anderes Mal hielten die Philister in der Erntezeit die Rephaim-Ebene besetzt. In Bethlehem hatten sie einen Posten aufgestellt. David aber hatte sich in einer Bergfestung verschanzt in der Adullamhöhle. Dort suchten ihn drei seiner 30 Offiziere auf. David hatte großen Durst und sagte zu ihnen, wer holt mir einen Schluck Wasser aus dem Brunnen am Tor von Bethlehem? Da drangen die drei Offiziere ins Heerlager der Philister ein, schöpften Wasser aus dem Brunnen bei Bethlehem und brachten es David. Doch er wollte es nicht trinken, sondern schüttete es aus als Trankopfer für den Herrn und sagte, der Herr bewahre mich vor einer solchen Tat, da könnte ich ja gleich das Blut dieser Männer trinken, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um mir das Wasser zu holen. Darum wollte er nichts davon trinken, so setzten sich diese drei Männer für den König ein. In dieser Geschichte geht es um drei Helden. Drei Helden. Was haben sie getan? Es war Krieg. Das gab es damals öfters und die Philister hatten einen Posten in Bethlehem. David hatte sich in einer Bergfestung verschanzt. Dort bekommt er Besuch von drei Männern, die hören seinen Wunsch, seinen Durst mit Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem zu stellen. Und sie brachten es ihm. That's it. Das liest sich so leicht und man kann sehr schnell darüber lesen, aber das war alles andere als leicht. Wasser aus dem Brunnen zu bringen. Wo war denn der Brunnen? Der Brunnen war im Feindesland. Die Philister waren dort. Also um an dieses Wasser zu kommen und es dann zu David zu bringen, musste einiges an Risiko auf sich genommen werden. Da konnte man nicht einfach schnell den Wasserhahn aufdrehen, die Flasche füllen und es dann dem David bringen, sondern das Wasser musste erkämpft werden. Ich erinnere mich an Zeiten in Albanien, jetzt haben wir 24/7 Wasser. Wie hier, richtig schön, aber es gab Zeiten, da hast du aufgedreht, da kam nichts. Wir mussten manchmal unser Wasser im Einkaufsladen holen oder eben in den See gehen zum Duschen. Nein, das war kein schwieriges Aber es war einfach anders. Aber hier haben sie Risiko auf sich nehmen müssen. Ich stelle mir das so vor, als die drei Männer den Wunsch von David hörten, haben sie nicht lange überlegt, sondern sein Wunsch, mich dürstet, war ihnen Befehl. Also sind sie losgezogen, sind in das Feindesland eingebrochen. Man musste sehr vorsichtig sein, denn die drei waren in Minderzahl. Und das Feindesheer war sehr groß. Doch sie haben es geschafft. Sie sind beim Brunnen angekommen. Nur das Wasser befindet sich tief unten. Es war nicht an der Oberfläche. Es musste von unten heraufgeholt werden. Wie geht das? Jemand musste runtergehen, runtersteigen oder an einem Seil runtergelassen werden, um das Wasser zu schöpfen. Das haben die drei Helden dann auch gemacht. Da wurde nicht diskutiert, wer was machen soll, denn sie waren im Feindesland, sie hatten zu tun. Wenn sie entdeckt worden wären, nicht auszudenken, was mit ihnen passiert wäre. Also schnell ein Mann am Seil festgebunden, ihn vorsichtig mit einem Gefäß zum Brunnenwasserschöpfen runtergelassen. Die beiden Seilhalter da oben mussten wachsam bleiben, haben das Seil gehalten und geschaut, dass oben die Luft rein ist. Als dann der da unten ein Zeichen gegeben hat, haben sie ihn wieder hochgezogen, vorsichtig, damit das Wasser im Gefäß bleibt. Und dann mussten sie wieder durchs feindliche Heerlager zurückgehen, diesmal noch vorsichtiger als vorher. Denn sie hatten ja das Wasser für den König David dabei und das hätte ausgeschüttet werden können. Sie hätten ihr Leben verlieren können. Was für ein hohes Risiko. Doch waren sie bereit, es einzugehen. Was hat denn die Geschichte mit mir zu tun? Mit uns zu tun? Vor mir sitzen heute Morgen mehr als nur drei Helden. Ich weiß nicht, wie viele das ihr seid, aber mehr als drei Helden sitzen vor mir hier. Und mir kommt noch jemand anders in den Sinn, der diesen Wunsch hatte, mich dürstet. Da hat Jesus auf Golgatha ausgerufen, ich habe Durst, mich dürstet. Nicht nach Wasser, sondern nach Menschen. Jesus ist ans Kreuz gegangen, gestorben für die Menschen. Er hat Durst nach Menschen. Mich dürstet, haben wir seinen Ruf gehört? Jesus will, dass alle Menschen errettet werden. Du und ich. Wir sind diese Helden, die den Ruf Jesu gehört haben und ihm diese Menschen bringen können. Jeder von uns wird gebraucht. Manchmal denken wir, dass Gott nur die Missionare oder die Evangelisten oder die großen Pastoren und Pfarrer, wer auch immer, gebraucht, aber mich? Wir schauen dann auf die Helden wie Billy Graham, Reinhard Bonnke und wie sie alle heißen, die da bekannt sind und denken, wow, das sind Helden, aber ich? Hey, da gab es einen, der den Billy Graham eingeladen hat zum Gottesdienst, als der Billy Graham ein Teenager war. Und da gab es einen Freund von ihm, der gesagt hat, komm mit mir in den Gottesdienst. Und er kam mit und er hat sich dort bekehrt, der Billy Graham. Also, jeder ist wichtig, auch derjenige, der einlädt. Der sagt, hey, komm und sieh. Schau mal. Jeder von uns wird gebraucht. Nicht nur derjenige, der in den Brunnen hinuntersteigt und das Wasser holt, sondern auch diejenigen, die das Seil halten. Der Brunnen ist im Feindesland. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind unterwegs dahin. Aber wir sind immer noch im Feindesland. Da, es ist nicht so schön und easy going und einfach. Da ist viel Finsternis und manchmal habe ich den Eindruck, es wird immer finsterer, auch in Albanien, hat man manchmal den Eindruck. Deswegen machen wir auch, oder auch ein Grund deshalb, machen wir auch Werteunterricht. Früher war Werte ganz klar. Man hatte Respekt vor dem Alten. Man gab Ehre dem Ehregebührt. Man hatte noch Kultur, ja. Das ist alles am sich auflösen, auch in Albanien. Und so haben wir auch deinen Auftrag, Werte zu vermitteln. Und wie die Ende schon gesagt hat, wir machen das unterschiedlich, natürlich den Altersgruppen entsprechend aufgearbeitet, um da wirklich da Dinge in Bewegung zu setzen und zu erleben, wie dann das auch aufgehen darf in der Familie und in der Gesellschaft. Gesellschaft zu verändern. Jeder von uns wird gebraucht. Nicht nur diejenigen oder derjenige, der in den Brunnen hinuntersteigt, das Wasser holt, sondern auch die Seilhalter. Seilhalter. Wer könnte diese Seilhalter sein? Könnten Menschen sein, die beten, und ich weiß, ihr als Gemeinde, ihr betet regelmäßig auch für uns. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir da unten noch sind, weil es Beter gibt, weil es Seilhalter gibt, weil es Menschen gibt, die für uns, für Arnold und Esther, für all die Leute da easy und beten, ja. Was könnten wir tun, wenn nicht diese Gebete uns halten? Menschen, die praktisch helfen. Viele von euch hatten schon in der Vergangenheit Reisen nach Albanien organisiert, Pakete gepackt und waren selbst in Albanien und haben mitgearbeitet, mitinvestiert. All diese Bilder, die ihr da gesehen habt, diese schönen Häuser, die da entstanden sind, hey, die sind nicht so einfach rausgewachsen wie die Pilze. Nein, da gab es Menschen auch von eurer Mitte, die gekommen sind, die Ärmel hochgekrempelt haben, die gearbeitet haben, die was getan haben, die auch heute noch praktisch helfen. Da gibt es Menschen, die ermutigen. Hey, kennst du das, dass du manchmal auch sagst, oh nein, jetzt reicht's. Schnauze voll, zu euch auf. Und dann ist es schön, wenn ein Telefon kommt. Hallo, wie geht's dir? Ich habe gerade an dich gedacht. Wie geht's dir? Ach, mir geht's scheiße. Entschuldigung, mir geht's schlecht heute. Ach, schau das Ziel an. Weißt du, die Edith, die heute hier ist, und der Ludwig. Ludwig ist nicht mehr da, aber da konnte man zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen und sagen, und die haben uns immer zugehört, haben gebetet. Und da gibt es viele von euch, die zuhören und beten und ermutigen können. Seilhalter sind Menschen, die mit ihren Gaben ganz praktisch dienen. Letztes Jahr im Advent-Event da im Philipp-Wolfram-Haus, da war eine Frau, die ist aus Schwarzenbach, die kam auf uns zu nach der Veranstaltung und hat gesagt, ach, das hat mich so angesprochen, ich würde gerne mal nach Albanien kommen, wenn ihr die Pakete verteilt, ich würde da gerne einfach meinen Urlaub dafür investieren, kommen und die Pakete mitverteilen. Ich bin zwar schon fast 70 Jahre jung, und die Pakete, wenn sie zu schwer sind, dann kann sie ja jemand anders tragen, aber ich komme gerne auf meine eigenen Kosten. Bitte buch einen Flug. Habe ich gemacht. Die kam 3 Wochen oder 2,5 Wochen kam sie und hat die Pakete getragen wie ein junges Wiesel. Also das war ja enorm. Also das war echt powerful. Also es war richtig schön für uns. Ja. Also ich habe mich zwar fast ein bisschen geschämt, ja, dass da diese 70-jährige junge Dame diese 30, 35 Kilogramm Pakete geschleppt hat, wie weiß ich was. Und während dieser Zeit hat sie 150 Kilometer zu Fuß abmarschiert. Wow. Also Menschen, die mit ihren Gaben ganz praktisch dienen. Menschen, die bereit sind, ihre Hände schmutzig zu machen. Menschen, die geben. Menschen. Die Liste könnte weitergeführt werden. Seilhalter. Damit wir da unten in Albanien sein können. Was bin ich froh, macht die Arlinde den Bürokram. Also Leute, diese deutsche Bürokratie, ich kenne sie nicht, aber ich weiß, dass es manchmal schon ganz schön ätzend ist, ja. Was man da alles für Dinge erledigen muss und dran denken muss und nicht vergessen muss und. Und das kann mir eigentlich völlig egal sein, weil ich bin in Albanien und ich habe Leute da in Deutschland wie die Arlinda, die einfach diesen Kram machen. Seilhalter. Die einfach treu das Seil halten. Wow, ist das schön. Seid ihr wunderbare Helden. Jeder wird gebraucht, jeder ist genauso wichtig. Und wenn ich die Arbeit von Angie Albanian betrachte, dann sehe ich, wie viele unterschiedliche Helden dazu beigetragen haben, dass das Werk so wachsen durfte, wie es heute steht. Evangelisation, Mission kann ohne die treuen Seilhalter nicht funktionieren. Stell dir vor, wenn die Seilhalter plötzlich das Seil losgelassen hätten. Da wäre der eine baden gegangen. Das wäre eine Erfrischung gewesen, die möglicherweise zu seinem Tod geführt hätte. Also bitte Seil nicht loslassen, dranbleiben. Auch wenn es manchmal an den Fingern schmerzt, ja. Diese Seile, die können ganz schön Schmerzen auslösen an den Fingern. Bleibt dran. Gefragt ist vor allem Treue und Hingabe. Bei mir in Albanien, genauso wie in Deutschland. Eine Geschichte dazu, die wir im Werteunterricht auch weitergeben, ist die Geschichte von einem Geschäftsmann, der eine erfolgreiche Firma aufgebaut hatte und jetzt so in einem Alter gekommen ist, wo er gedacht hat, so jetzt müsste ich mal die Verantwortung jemand anderem übergeben. Und so hat er gesagt, liebe Belegschaft, ich lade euch ein zu einem Mitarbeitertreffen an diesem und Tag. Und so kamen alle Mitarbeiter zusammen und er hat gesagt, liebe Mitarbeiter, sehr verehrte Damen und Herren, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe, für Ihre Mitarbeit, für Ihre Investition. Unsere Firma ist wirklich erfolgreich geworden durch Sie alle. Sie alle haben dazu beigetragen, dass wir so eine gute, erfolgreiche Firma sein dürfen. Und ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, ich bin doch jetzt in einem Alter, wo ich ja gerne ein bisschen abtreten möchte. Ich habe mich dazu entschieden, einen Nachfolger zu wählen. Und ich habe mich dazu entschieden, nicht jemand von außen zu nehmen, der da sich reinfinden muss in die Firma, sondern jemand von uns, ja, jemand von euch. Ihr die Firma kennt, ihr euch investiert habt und so weiter. Und das möchte ich gerne tun und ich gebe euch eine Aufgabe. Und zwar habe ich heute mitgebracht, für jeden Mitarbeiter von euch eine Saatkorn. Und eure Aufgabe ist es, dieses Saatkorn mit nach Hause zu nehmen, es einzupflanzen, zu begießen und nach 3-4 Wochen bei der nächsten Veranstaltung bringt ihr das Ergebnis und ich werde dann entscheiden, wer von euch der nächste Leiter sein wird. Ich denke, nur ein guter Gärtner wird ein guter Chef. Und so hat er die Versammlung aufgelöst, alle sind nach Hause gegangen und auch der Giuseppe ist nach Hause und ist zur Maria gegangen und hat gesagt, Maria, ich möchte doch der Chef werden, schau mal. Und die Maria hat sich ausgekannt mit Pflanzen wie, also wirklich. Die haben das Samenkorn genommen, eingepflanzt, bewässert, noch ein bisschen gedüngt und an einen schönen sonnigen Platz gestellt und haben gewartet. Ein Tag gewartet. Nach der Arbeit kam der Giuseppe nach Hause. Oh, noch nichts. Nach 3 Tagen. Immer noch nichts. Maria, gibst du denn auch genau gut Wasser? Maria, schau mal, ist die Sonne da? Ja, ja, ich gebe mein Bestes. Ja, okay. Nach 1 Woche immer noch nichts. Nach 2 Wochen immer noch nichts. Und er wusste, in 2 Wochen ist die nächste Versammlung angesagt. Und an dem Tag, bevor die Versammlung war, schaut er rein, immer noch nichts. Er nimmt den Topf, geht zum Treffen und sieht da alle anderen seine Kollegen. Alle bringen wunderbare Töpfe mit herrlichen Pflanzen drin. Manche haben schön geblüht, andere, ja, die waren kurz vor dem Aufblühen, richtig starke Pflanzen darunter. Und er, nix. Na, er hat auch, oh meine Güte, ich gehe lieber wieder nach Hause. Traum ausgeträumt vom Chef. Und dann kam der Chef rein. So, meine lieben Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, heute ist der Tag der Entscheidung. Darf ich mal die Ergebnisse sehen? Und so ist er von einem zum anderen gegangen. Da kam er auch zum Giuseppe und der Giuseppe, konnte dem gar nicht in die Augen gucken. Weil, was ist da? Nix? Niente, nichts ist da. Man schaut, geht er weiter, der Chef. Schlussendlich kommt er dann nach vorne und sagt, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich habe mich entschieden. Der nächste Chef ist der Giuseppe. Ein Raunen. Was? Der Giuseppe? Da hat nix, da ist nix, da kommt nix, da war, schau mal meine Blumen an, schau mal, Und der Chef hat gesagt, Moment mal, ich habe jedem von euch die gleiche Saat gegeben. Es war ein totes Samenkorn. Jeder von euch hat ein totes Samenkorn gekriegt. Und nur der Giuseppe ist nach Hause gegangen, hat's eingepflanzt und ist treu geblieben. Auch als er kurz davor stand, komm, tu mal was anderes rein. Ja, Chef merkt's doch nicht, der weiß doch keine Ahnung. Come on. Nur der Giuseppe. Alle anderen haben auch nach 3, 4 Tagen gedacht, come on. Tu ich mein Ding rein, ja. Der Giuseppe war treu. Lass uns treu sein. Lass uns treu bleiben in dem, was in der Saat, die Gott uns anvertraut hat. Lasst uns darauf achten. Lasst uns nicht aufgeben. Lasst uns das Seil halten, weil am Schluss, und darauf freue ich mich, kommt die Belohnung. Bei der Geschichte vom Davidshelden lesen wir, dass der David das Getränk, das Wasser nicht getrunken hat, sondern er hat es als Opfer dem Herrn dargebracht. Und bei uns steht die Belohnung auch noch aus. Bei euch steht sie noch aus, bei uns. Eines Tages werden wir vor dem himmlischen König erscheinen. Und da kommt die Belohnung. Wow! Und ich rede jetzt nicht von der Errettung, das ist schon schön genug. Halleluja, ich freue mich drauf, ja? Aber da kommt noch eine Belohnung. Da wird Belohnung ausgeteilt für jeden Becher kalten Wassers. Meine Güte. Ich weiß nicht, wie der Herr das macht, aber ich glaube, dass der Herr hat da oben viele Buchhaltungsengel, ja, die eine Strichliste führen für über jeden einzelnen von euch und das hat er gut gemacht, das hat er gut gemacht, das hat er gut. Und irgendwann kommt dann noch eine Belohnung. Nicht, dass du durch die Belohnung errettet wirst. Nein, das ist kein Thema. Wir allein durch den Glauben sind wir errettet. Aber da kommt eine Belohnung noch. Eine Belohnung für du treuer Knecht, du treue Knechtin. Im Geringsten warst du treu. Ich werde dich über mehr setzen. Halleluja, was für eine Gnade, was für ein Geschenk, was für Helden ihr seid. Ihr seid Helden, indem ihr es ermöglicht, dass die Andy, der Arnold, die Isi, die Esther, die Bongards und viele andere Missionare irgendwo im Ausland dienen können oder wo auch immer, weil ihr treu die Seile gehalten habt und die Seile weiterhin hält. Dankeschön. Amen. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, danke Jesus für dieses dein Geschenk, dass wir deine Helden sein dürfen. Mit den Gaben und Talenten, die du uns anvertraut hast. An den Orten, wo du uns hingestellt hast. Sei es hier im Sängerwald, im Frankenwald, sei es in Alban, sei es in Nürnberg, sei es wo auch immer. Du hast uns gerufen, dir nachzufolgen, dir zu dienen und den Menschen das Evangelium weiterzugeben, ihnen zu zeigen, dass Hoffnung besteht, sie aus der Finsternis zum Licht zu führen. Danke dafür. Danke für die Möglichkeiten, die du gegeben hast. Danke für Möglichkeiten, die du gibst, Herr. Und hilf uns allen, dir treu zu bleiben, dir treu zu sein und auch mit den anvertrauten Talenten und Gaben und Fähigkeiten gut zu haushalten und zu investieren, damit wirklich Menschen dich kennenlernen dürfen. Sei es hier im Frankenwald, sei es hier in Deutschland und darüber hinaus, dort, wo du uns hingestellt hast. Gib uns Gnade, gib uns Gelingen, bewahre uns und lass uns dir treu sein, auch in Herausforderungen und in schwierigen Situationen. Danke hast du gesagt, du bist mit uns jeden Tag bis ans Ende der Welt. Wir danken dir dafür, Jesus. Amen. Amen.